als seine Koalition an Abgeordneten hat. Der proeuropäische Tusk hatte die Vertrauensabstimmung angesetzt, weil bei der Präsidentschaftswahl der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen hat. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusk Mitte-Links-Regierung per Veto blockieren. Tusk hat vor der Abstimmung angekündigt, das Kabinett umzubilden. Er sagte, dass es mehrere neue Gesichter geben werde. Die USA haben sich bei Gesprächen mit China auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Präsident Trump sagte, beide Seiten müssten aber noch formell zustimmen. Aus Washington, Wolfgang Landmesser.
Nach Trumps Angaben wird China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Dafür bekomme China, was vereinbart wurde, wie Trump schreibt. So könnten chinesische Studenten wieder in die USA einreisen. Auch bei der Höhe der Zölle gäbe es eine Einigung. 55% für chinesische Produkte in die USA, 10% für amerikanische Ausfuhren nach China. Trotz der Handelsgespräche bleibt das Verhältnis angespannt. Von einem Ende des Streits kann bisher keine Rede sein.
In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handle sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, heißt es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetowitsch, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlusslage noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny de la Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. Ingo Jansen, RBB 24.
Die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war, so die Stiftung. Mit ihrer unerschütterlichen Hingabe habe sie das Leben der Ärmsten verändert. De la Torre wurde 1954 in Peru geboren. Sie war Fachärztin für Kinderchirurgie, promovierte an der Berliner Charité und fing in den 1990er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es dient als Anlaufstelle für medizinische Hilfe, bietet aber auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung. De la Torre definierte Obdachlosigkeit als soziale Krankheit und medizinische Hilfe als Menschenrecht.
Etwa jedes siebte Unternehmen in Deutschland ist in den vergangenen 12 Monaten von einem Cyberangriff betroffen gewesen. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Umfrage des TÜV-Verbandes. Aus dem Hauptstadtstudio Birte Sönnigsen.
Cyberkriminelle stehlen sensible Daten oder sie legen ganze Firmen lahm und fordern Lösegeld. Die Zahl der erfolgreichen Angriffe steigt seit Jahren. Dabei dürften längst nicht alle Fälle öffentlich werden. Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Laut Umfrage des TÜV-Verbandes sehen sich die meisten Unternehmen aber gut gerüstet gegen Cyberangriffe. Rund 90% bewerten ihre eigene Cybersicherheit als gut oder sehr gut. Dieser Einschätzung widerspricht die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner. Die Selbsteinschätzung der Unternehmen sei ein Stück weit Wunschdenken. Laut Plattner zeigt sich in der Praxis, dass vor allem kleinere Unternehmen noch nicht mal die meisten Basisanforderungen für Cybersicherheit erfüllen.
Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz befinden sich alle Verletzten in einem stabilen Zustand. Derzeit seien noch 11 Personen im Krankenhaus, 9 von ihnen auf der Intensivstation. Das teilte die Klinikgesellschaft mit. Akute Lebensgefahr besteht aber offenbar nicht mehr. Ein 21-jähriger Österreicher hatte gestern 9 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin erschossen. Danach tötete er sich selbst. Die Polizei fahndet weiter nach dem Motiv des Täters. Ein Abschiedsbrief und ein Video an seine Mutter, die bei der Hausdurchsuchung gefunden wurden, hätten keine Erkenntnisse gebracht. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Aktuell in Berlin-Zehlendorf 20, in Kreuzberg 21, in Cottbus 19 und in Bad Liebenwerda 18 Grad. Morgen sonnig und trocken, das Ganze bei Höchstwerten von 21 bis 25 Grad. Die Zeit jetzt, es ist 17.05 Uhr.
Musik. Radio 3 am Nachmittag. Mit Ulrike Jährling.
Ja, und trotz schwieriger Nachrichtenlage wünsche ich einen guten Nachmittag aufs Land, einen guten Nachmittag in die Stadt. Und das war eine Live-Aufnahme aus einem ihrer Konzerte. Soko hat gefragt, wer hier die Hosen anhat. Na, ich würde doch sagen, die Sängerin und Gitarristin. Wir haben einen Verlust zu beklagen. Er brachte Zimmermannsnägel in die Museen und galt als einer der Vordenker der Objektkunst. Nun ist der international bekannte Künstler und Mitglied der avantgardistischen Zero-Künstlergruppe Günter Uecker im Alter von 95 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Berit Hempel.
Der Nagel war das Markenzeichen von Günter Uecker. Dabei interessierte ihn weniger der Gegenstand selber als vielmehr der Zwischenraum zwischen den eingeschlagenen Nägeln. Das Spiel von Licht und Schatten, die Veränderung in den Freiräumen. Anfang der 1960er Jahre schlug er als Protest gegen die Bürgerlichkeit seine Nägel in Tische, Stühle und Klaviere. Mit gebeugtem Rücken trieb er die Nägel oft über Stunden in den Bildträger, manchmal tagelang ohne Unterbrechung.
Immer dasselbe tun, wie Tüten kleben im Knast oder so. Und daraus dieses Gefühl zu entwickeln, und da fließen einem merkwürdigerweise Energien zu, die es mir ermöglichen, dann dieses Feld zu machen.
Günter Uecker, der in Düsseldorf lebte, wurde am 13. März 1930 in Windorf in Mecklenburg geboren, in einem Haus ohne Bilder und Bücher. Der Vater hielt den Jungen wegen seiner künstlerischen Interessen für missraten und schlug ihn. Trotz aller Widrigkeiten studierte Günter Uecker in Wismar und Berlin Malerei, bevor er 1955 die DDR verließ und völlig mittellos sein Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie fortsetzte. Seine frühe Armut vergaß der erfolgreiche Künstler nie und spendete 2023 zum Beispiel 50.000 Euro für Düsseldorfer Obdachlose. Kuratorin Stefanie Jansen über den Künstler und dessen Motivation.
Es ist eine zutiefst humanistische Lebenshaltung. Also wir Menschen sind für unsere Taten selbstverantwortlich und der Mensch muss immer wieder bereit sein zum Dialog.
Die Suche nach dem Dialog und nach Erkenntnis beschäftigte Günter Oecker sein Leben lang. Er studierte die Kunst der amerikanischen Ureinwohner und der Khmer, reiste nach Amerika, Afrika, Asien und fühlte sich dem Zen-Buddhismus nahe.
Die Kunst kann den Menschen nicht retten, aber mit den Mitteln der Kunst ist ein Dialog möglich, der zum bewahrenden Handeln des Menschen aufruft. Also mehr kann Kunst auch nicht leisten.
Oecker malte Gemälde, entwarf Bühnenbilder, interessierte sich für die bewegliche Lichtkunst der Künstlergruppe Zero, der er 1961 beitrat. In seiner Kunst reagierte Oecker auf aktuelle Geschehnisse, engagierte sich Anfang der 1980er Jahre in der Friedenspolitik, errichtete 2023 zusammen mit Weimarer Bürgern ein Steinmal für das KZ Buchenwald, schuf Kirchenfenster für den Schweriner Dom.
Wenn ich die Bilder nicht mache, dann werden sie mir zur Last oder drängen sich mir im umgekehrten Sinne auf, dass ich wahrscheinlich in eine psychische Not gerate. Durch ständiges Handeln arbeite ich Bilder hervor und ab von mir selbst, als Last.
Erklärte der Künstler 1989. 18 Jahre lehrte Oecker an der Düsseldorfer Kunstakademie, vertrat Deutschland zweimal auf der Biennale in Venedig, nahm mehrfach an der Kasseler Documenta teil und bekam 1985 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.
Und im Laufe des Tages haben auch namhafte Politiker auf den Tod von Günter Oecker reagiert. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sagte, Günter Oecker hinterlasse in der gesamten deutschen Kunstlandschaft eine große Lücke. Und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich zu Wort gemeldet. Oecker habe zu den bedeutendsten Nachkriegskünstlern Deutschlands gehört und sei weltweit verehrt worden. Tja, was machen wir jetzt hier auf Radio 3? Wir spielen eine Musik, von der ich wette, dass Günter Oecker sie gemocht hätte. Absoluter Klassiker. einer der wenigen Fünfvierteltakte, die es ins Radio geschafft haben. Nie war Mitzählen leichter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Als bei Take 5. Das Brubeck Quartett hatten wir hier.
Musik auf Radio 3.
This year's crop of kisses.
Lange nicht gehört.
Don't seem as sweet to me.
Noch nie gehört. So, noch nie gehört.
Le Tigre de Django, à la classe avec ses moustaches et ses rayures. Stylé, il a de la lue.
Radio 3, Musik neu entdecken.
Ce félin qui n'a rien d'ordinaire.
Baby.
Maxwell hat hier gesungen. Und dieser zum Teil so leicht schmeichelnde Song, der stammt von Stuart Matthewman, der beherrscht das softe Genre ja super gut. Der ist selbst in die Popgeschichte eingegangen als Saxophonstimme in den Songs von Sade, falls Sie sich erinnern. Smooth Operator, das wäre auch nichts gewesen ohne das Saxophon von Stuart Matthewman. Hier kommt jetzt Andrea Motis.
Do caminho da cor que você emana do outro lado do azul, sombra de lá, abro a porta e não posso entrar. Nenhum pé de um mar, o serão esquecido da minha dor. Corto do caminho da cor que você emana do outro lado do azul.
Die Frau, die Stimme hat und auch Trompete. Konnten Sie beides hören gerade in Sombra della.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Die Schriftstellerin George Sand.
Es gibt eine einzig wahre große Trösterin. Die Kunst.
Mir راری دوی چره هم لوشتی هات نستال میمل گیرد پیای وچای لاهین دانای باشا دابست من حویدان مدست دان حالی دیتابست من نیادین مدست کاسکی یا بیای باداکی یا بچان هیا یا
Sechs haben wir es und Frau Thiele hat wieder die aktuellen Meldungen mitgebracht.
Radio 3, Kultur kompakt.
Ja, Katja Lange-Müller bekommt den Thomas-Mann-Preis 2025 für ihr erzählerisches Werk, Frauke.
Ja, die Autorin aus Berlin habe mit scharfen Milieubeobachtungen die deutsche Lebenswelt ausgeleuchtet. So hat das die Jury des Thomas-Mann-Preises begründet. Der Thomas-Mann-Preis wird von der Bayerischen Akademie der Schönen Künste im Wechsel mit dem Thomas, mit der Hansestadt Lübeck vergeben. Ja, und die Schriftstellerin hat sicherlich viele, viele Lebenserfahrungen sammeln können. Als Schülerin war sie ja wegen unsozialistischen Verhaltens von der Schule verwiesen worden, hat dann als Schriftsetzerin gearbeitet, später auch in der Psychiatrie als Hilfsschwester, bevor sie dann am Literaturinstitut, dem Johannes-Erbecher-Institut in Leipzig studieren durfte. Also bevor sie überhaupt schriftstellerisch tätig wurde, hat sie viel gesehen, viel erlebt und das merkt man sicherlich in ihren Erzählungen. Ihre erste Erzählung konnte dann erst im Westen erscheinen, als sie aus der DDR ausgereist war. Und ja, für den Thomas-Mann-Preis, da bekommt sie 25.000 Euro.
Frauke, gerade vor 2 Wochen war ich in der Volksbühne, Martaler, Wachs und Wirklichkeit. Gute Inszenierung und ich war total fasziniert vom Bühnenbild, denn Wachs und Wirklichkeit, wir hatten Wachsfiguren und echte Schauspieler und Schauspielerinnen und ich wusste am Anfang nicht, was ist hier was. Ich war begeistert von auch der Kunst, dort der Gestaltungskunst auf der Bühne und jetzt kommt diese Meldung, die Volksbühne fürchtet, dass ihre Werkstätten schließen müssen, weil ja die Berliner Kultur so sparen muss.
Also schwarz-weiß ist da noch nichts geschrieben, aber eben die Befürchtung ist da und dein Erlebnis spricht ja dagegen. Denn die Volksbühne ist neben dem Maxim-Gorki-Theater eins der nach eigenen Angaben das einzige Berliner Theater, das noch eigenes Personal und Infrastruktur für die Theaterwerkstätten eben hat. Aber es soll ja eben zusammengeschlossen und gespart werden. Und darum fürchten sie jetzt, dass also das Schreckensszenario der Volksbühne ist, dass sie in diesen bereits bestehenden Bühnenservice zusammengeschlossen werden könnten. Die gehören schon zur Opernstiftung und vereinen die Werkstätten der Berliner Opernhäuser und auch des Staatsballetts. Und das will man eben nicht der Volksbühne. Und jetzt haben sie deswegen schon vorab eine Kampagne gestartet, wo sie allen interessierten MedienvertreterInnen oder auch anderen Menschen ihre Werkstätten zeigen und zeigen, was sie da schon geschaffen haben. Man denke nur an die Bühnenbilder von Jonathan Meser auch. Ne? Also Wir werden das verfolgen, wie es weitergeht.
Das ist unser Auftrag. Und wir bleiben beim Theater. Heute gehen Sie los. Die AutorInnen-Theatertage am Deutschen Theater. Bis zum 21. Juni stehen ja da wieder neue Theaterstücke von deutschsprachigen Autorinnen und Autoren im Zentrum.
Ja, zum Beispiel heute Abend das neue Stück von Lukas Bärfuß. Der ist Schweizer, der Autor, und hat seinen neuen Roman Die krumme Brot fürs Theater umgeschrieben. Darin geht es um die Geschichte der italienischen Einwandererin Adelina und ihrer Tochter Emma.
Die Nation und ihre Staatsapparate, die haben sich zusammengeschlossen gegen die Sklaven, gegen die Fabrikarbeiter, damit sie niemals heimisch werden, niemals, auch ihre Kinder nicht. Sie sollen ewig fremd bleiben.
Ja, um 19.30 Uhr geht das Eröffnungsstück los. Es gibt noch wenige Karten im Großen Haus des Deutschen Theater. Und vorher gibt es die offizielle Eröffnung mit dem Leiter der AutorInnen-Theatertage, Bernd Isele. Und mit dem können unsere Radio 3-Kolleginnen Andrea Handels und Oliver Kranz schon vorab sprechen. Die sind nämlich vor Ort am Deutschen Theater und senden 2 Stunden live von dort. Ab 18 Uhr wird es der Fall sein. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch live vor Ort sind, dann können Sie, wie gesagt, auch probieren, noch ins Eröffnungsstück zu kommen oder danach zur Party zu gehen, zur Eröffnungsparty, oder aber unseren zweiten Gedanken live vor Ort zu hören. Nämlich Natascha Freundl ist auch am Deutschen Theater, und ab 21.30 Uhr, da gibt es den zweiten Gedanken Ost, verloren zwischen links und rechts, mit der Thüringer Politikerin Katharina König-Preuß und der Autorin Charlotte Gneuß und unserer Moderatorin Natascha Freundl.
Also Radio 3 heute mehrfach präsent bei den AutorInnen-Theatertagen am Deutschen Theater. Bis 21. Juni gehen die noch, und der Ü-Wagen ist, wie gesagt, da vom Theater. Verweilen Sie doch, es wird so schön. Live-Berichterstattung. Und die Kritik von der Eröffnung, die gibt es dann bei uns auch morgen früh. Danke, Frauke.
Bitte.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. With my hands like a PBA, they must have paid her a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. Ah, 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 ah
seit den 90ern. Und wo Tori Amos, die hier ja, singt, dass sie nie ein Müsli-Mädchen war und lieber mit den Rosinenmädchen abgehangen hat. Ziemlich kruder Text. Er ist der Chronist der französischen Arbeiterklasse, der Filmemacher Robert Guédiguian. In 44 Jahren und 24 Filmen hat er so ein ganzes Netz von Geschichten gesponnen, die fast immer in seiner Heimatstadt Marseille spielen und auf die eine oder andere Weise eben von den Kämpfen der Arbeiterklasse erzählen. Eine ganze Riege von Stammschauspielern ist in den Filmen von Robert Guédiguian auch immer dabei, allen voran seine Frau und Muse Ariane Ascaride. Nun kommt sein neuester Film in die Kinos, Titel Das Fest geht weiter. Und über den spreche ich jetzt mit unserer Radio 3 Filmkritikerin Anke Sterneborg. Was ist denn das für ein Fest? Was wird denn da gefeiert?
Ja, da denkt man ja jetzt vielleicht an eine Hochzeit oder einen Geburtstag, aber so konkret ist es gar nicht. Man könnte vielleicht sagen, es geht hier um das Fest des Lebens mit all seinen positiven und negativen Turbulenzen, um familiäre Zusammenkünfte am Esstisch, beim Strandausflug in der Kirche oder beim Straßenfest. Ausgangspunkt ist ein reales Unglück. Am 5. November 2018 stürzten in der Rue Aubagne in Marseille 2 baufällige Wohnhäuser ein, 8 der Bewohner starben unter den Trümmern, allesamt Einwanderer. Das Unglück löste heftige Bürgerproteste gegen Lokalpolitiker und Vermieter aus. Es haben sich Selbsthilfegruppen gebildet und eine Initiative zur Umbenennung des Platzes als Gedenken an diesen Vorfall. Und da ist man jetzt schon mittendrin im Universum Guédiguian in der Hafenstadt Marseille, die ja immer wieder, du hast schon gesagt, Schauplatz seiner Filme ist, in den Kämpfen der Arbeiterklasse, die ihn als Sohn eines Hafenarbeiters immer wieder umtreiben, und in der Kultur der armenischen Einwanderer, die ihm von seinem Vater vererbt wurde.
Guédiguian arbeitet ja immer mit so einem festen Stamm von Darstellern, die seit über 40 Jahren in wechselnden Rollen immer wieder auftauchen. Ariane Ascaride habe ich schon erwähnt, Gérard Mellard und Jean-Pierre Darrousset sind dabei. Auch jetzt hier in Das Fest geht weiter. Was für Rollen spielen die hier?
Ja, Gérard Mellon und Ariane Ascaride spielen hier die Geschwister Antonio und Rosa, die von ihren kämpferischen Eltern, armenischen Einwanderern, nach Rosa Luxemburg und Antonio Gramsci benannt wurden. Rosa ist sozusagen das Kraftzentrum des Films. Sie wirbelt rastlos zwischen ihrem Job als Krankenschwester, ihren Aufgaben als Mutter und ihrem Engagement in der Kommunalpolitik. Um Rosa herum gruppiert sich ein weitläufiges Netz von Familienmitgliedern, Kollegen und Freunden, zu dem sich dann bald auch Jean-Pierre Darroussin gesellt, mit seiner ganz besonderen Mischung aus Nachdenklichkeit und Schalk und Güte. Rosa und Henri sitzen bei einer Chorprobe in einer besetzten Kirche zufällig nebeneinander und stellen fest, dass sie demnächst Schwiegereltern sein werden. Und weil das mit der Annäherung an seine entfremdete Tochter nicht so richtig klappt, treffen sich stattdessen Rosa und Henri zum Essen.
Meine Tochter hat mich sitzen gelassen. Vielen Dank, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Ich habe noch nie gern allein gegessen. Das macht mich traurig.
Ich bin gern allein, aber das ist selten. Meine Kinder sind immer bei mir.
Ich muss gestehen, dass ich nicht so oft für Alice da war. Ich würde das gerne wieder gut machen, wenn das überhaupt möglich ist.
Was kann ich dir bringen, Rosa?
Eine Empfehlung?
Nehmen Sie die Rotbarbe. Das Mittelmeer spiegelt sich in ihr.
Wie bei Ihnen.
Ja, man merkt schon, da knistert es. Mit Henri verlagert sich die Geschichte dann immer mehr so vom Sozialdrama über prekäre Verhältnisse von Arbeitern und Immigranten zu einer romantischen Komödie über das Glück einer späten Liebe.
Robert Guédiguian, der entwickelt Filmstoff ja immer, du hast es auch gesagt, sehr nah an seiner eigenen Lebenswirklichkeit und geht ja auch von echten historischen Ereignissen aus, von konkreten Figuren. Ist das dann schon fast so ein dokumentarischer Erzählstil?
Na, es stimmt schon. Seine Filme bewegen sich ganz nah an der Wirklichkeit und entwickeln dabei auch so eine gewisse Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit. Gleichzeitig sind sie aber schon auch auf so eine unaufdringliche Weise kunstvoll und poetisch komponiert. Das fängt schon damit an, dass sich die Farben der armenischen Flagge, Orange und Blau, so leitmotivisch durch den ganzen Film ziehen. In den Kostümen, in der Ausstattung, in Pullovern und Haarbändern, in Möbeln und Alltagsgegenständen tauchen diese Farben immer wieder auf. Dazu kommt auch der Einsatz der Musik. Armenische Volksmusik und Chansons von Charles Aznavour mischen sich da mit Bach und Schubert. Auch die Literatur spielt eine wichtige Rolle, denn Henri, der ehemalige Buchhändler, hat immer ein Buch in der Hand und zitiert immer wieder Schriftsteller, die ihn begleiten. Zum Beispiel hier, als er vor dem Wahlkampfbüro ziemlich lange auf Rosa warten muss.
Entschuldigung, ich habe Sie warten lassen. Es ist fast 10 Uhr. Eigentlich wollten wir uns um 9 treffen. Das wollte kein Ende nehmen.
Der Greis geriet auf seinen wackeligen Beinen ins Schwanken. Als ob die Menschen auf lebendigen Stelzen stünden, die ohne Unterlass weiterwuchsen und manchmal Kirchtürme überragten, sodass das Laufen auf ihnen schwierig und gefährlich war und die Menschen herunterfielen. Ein gutes Buch lässt dich die Zeit vergessen. Sie existiert dann nicht mehr. Und der Raum auch nicht. Man bereist dann andere und fremde Welten. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Aber vielleicht langweile ich sie auch.
Überhaupt nicht.
Ach, das ist ein schöner Tonfall, die da anschlagen, so geduldig und aufmerksam aufeinander zugehend. Das ist ja heute auch nicht mehr so selbstverständlich.
Ja, das stimmt. Das ist ein Umgangston, der, finde ich, wirklich kostbar geworden ist. Da bemühen sich alle, aufeinander zuzugehen, mit großer Rücksicht und viel Verständnis. Also nur ein Beispiel. Einer der beiden Söhne von Rosa will nach Armenien, um sich als Arzt im Krieg gegen Aserbaidschan zu engagieren. Rosa und auch seine eigene Frau respektieren den Wunsch, obwohl sie große Angst um sein Leben haben. Und dazu kommt dann aber auch immer noch die große Zärtlichkeit, mit der der Regisseur seine Figuren in den Blick nimmt. Das sind ja auch alles keine glamourösen Stars, sondern ganz normale Menschen. Aber es ist ein großes Vergnügen, knapp 2 Stunden mit ihnen zu verbringen.
Okay, also Robert Guédiguian schlägt ja in seinen Filmen sonst durchaus unterschiedliche Tonfälle an. Da haben wir mal die aggressiven und die sanften, die leichten, die härteren. Das hier klingt fast so ein bisschen altersmilde, oder?
Naja, der filmt schon immer noch mit einer guten Portion sozialdemokratischer Wut, aber durchaus auch mit Kampfgeist, aber eben auch mit sehr viel Weisheit, Geduld und Güte, mit Humor, Lebenslust und Liebe, mit einer großen Solidarität und Verständnis unter Freunden und Filmen. Vielleicht könnte man sagen, dass dieser Film so eine Art Staffelübergabe an die nächste Generation ist. Die Alten ziehen sich zurück, kümmern sich um die Liebe und die Jungen übernehmen, finden dann ihren eigenen Weg des Widerstands und der Film sie dabei und nutzt die Kunst, um sich einen Reim auf die komplizierte Welt zu machen. Erinnert also auch ein bisschen daran, wie wichtig die Kunst gerade heute ist, um Missstände und Tragödien zu verarbeiten. Muss man aufpassen, dass die nicht ganz weggespart wird.
Das sagt unsere Filmkritikerin Anke Sterneborg über Das Fest geht weiter, den neuen Film von Robert Guédiguian. Ja, ich würde mal sagen, ein warmes Liebesdrama mit politischem Touch und natürlich wieder eine Hommage an Marseille. Ab morgen in den Kinos. Das ist hier übrigens Musik von Bonobo, der Produzent, der selbst ja bitte niemals in die Chill-Out-Ecke gestellt werden möchte. Aber ja, die Atmosphäre, die seine Tracks erzeugen, die sind schon so angenehm. Also ich chille da eigentlich nicht. Ich mache da die Steuer, ich überprüfe meine Honorareingänge, alles sowas. Super zum Konzentrieren. Bonobo. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie mögen es lieber handgemacht, ja, wir haben das alles. Wir sind ein eklektisches Musikprogramm.
Sounds.
Ja, der RBB Berlin Sound Sommer ist ja gestartet. Bis zum 25. Juli feiern wir unsere Musikstadt Berlin. Wir sind das Radio, das Fernsehen, online, gemeinsam mit Sondersendungen, Podcasts, Konzerten und vielem mehr. Ja, wenn Sie auf radio3.de schauen, dann sehen Sie auch die Berlin Sounds Sonderseite. Am Pfingstmontag hatten wir auch eine 4-stündige Sondersendung mit echt spannenden Gästen aus der Szene. Aber jetzt sind Sie dran, vielleicht, wenn Sie wollen. Machen Sie mit bei unserer vergnüglichen Radio 3 Aktion und zücken Sie Ihr Smartphone. Mit dem können Sie nämlich auch ganz wunderbar Geräusche aufnehmen. Und Ihr liebstes oder typischstes Berlin-Geräusch könnten Sie uns senden. Einiges ist auch schon eingetrudelt.
S41, zurückbleiben bitte.
Genau, wir fahren Ringbahn, das ist sowas von Berlin. Hat man sofort die Bilder im Kopf, ne? Alle im Abteil schauen nach unten aufs Handy, vielleicht ja auch manche auf die Radio 3 App. Und die wäre jetzt auch Ihr Anker, denn mit der Radio 3 App können Sie Ihr Geräusch hochladen. Wir wollen aus den vielen Geräuschen, die uns hoffentlich erreichen, eine Berlin-Klangcollage basteln, die wir dann auch veröffentlichen, online und auch mal hier im Programm. Und natürlich können Sie auch was gewinnen, wenn Sie mitmachen, einen Besuch hier im Studio nämlich. Kommen Sie zur Morgensendung, trinken Sie einen Kaffee mit uns, genießen Sie die Hektik, die hier manchmal morgens herrscht. Seien Sie dabei, wenn wir Radio machen für Sie. Und noch eine Ermutigung auf radio3.de, da gibt es einen prima Erklärfilm, wie das funktioniert mit dem Geräusch hochladen. Also wir würden uns wirklich freuen. Ja, und mal sehen, wie viele Nachtigallen wir bekommen. Heute hat ja Berlins Wildtierbeauftragter Dirk Ehlert im rbb-Inforadio erklärt, dass wir die Hauptstadt der Nachtigallen sind. Mehr gibt's nirgends. Ist das nicht schön? Berlin Sounds.
اشتغلتك حيرتني لغيتك لومتني خدعتك كدبتني سرقتك سرقتني جرحتك جرحتني كسرتك قطعتني خسرتك خسرتني خسرتك خسرتني غيرتني دايما نفس الحكاية دايما نفس الرواية بس في النهاية ما بنتغير شي يا
Jazz aus Belgien ist das, Natascha Atlas. Und Sie möchte ich einladen, gern am Radio zu bleiben. Wir nehmen Sie nämlich gleich live mit. Unser Ü-Wagen steht auf dem Vorplatz des Deutschen Theaters. Wir haben es vorhin in Kulturkompakt gesagt. Heute beginnen die AutorInnen-Theatertage 2025. Meine Kollegen Andrea Handels und Oliver Kranz werden berichten und mit den Macherinnen und Machern sprechen. Ich bin Ulrike Jährling, sage für heute Tschüss. Haben Sie einen schönen Abend. Thank you. Ein jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. Zum Abschluss der Konzertsaison. Ein Sommeranfang mit Leidenschaft. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker. Weil immer so schnell ausverkauft, in diesem Jahr gleich zweimal. Am 27. und 28. Juni. Für den 27. gibt's noch Karten. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Gustavo Dudamel. Solist der amerikanische Sänger Ryan Speedo Green. In der Waldbühne in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Jasmin Becker. Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden. Er erhielt dabei eine Stimme mehr, als seine Koalition an Abgeordneten hat. Der proeuropäische Tusk hatte die Vertrauensabstimmung angesetzt, weil bei der Präsidentschaftswahl der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen hat. Der kann zentrale Vorhaben von Tusk mit der Linksregierung per Veto blockieren. Die USA haben sich bei Gesprächen mit China auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Präsident Trump sagte, beide Seiten müssten aber noch formell zustimmen. Aus Washington, Wolfgang Landmesser.
Nach Trumps Angaben wird China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Dafür bekomme China, was vereinbart wurde, wie Trump schreibt. So könnten chinesische Studenten wieder in die USA einreisen. Auch bei der Höhe der Zölle gäbe es eine Einigung. 55% für chinesische Produkte in die USA, 10% für amerikanische Ausfuhren nach China. Trotz der Handelsgespräche bleibt das Verhältnis angespannt. Von einem Ende des Streits kann bisher keine Rede sein.
In der SPD wird über ein Manifest prominenter Parteimitglieder diskutiert. Darin fordern unter anderem Ex-Parteichef Walter Borjans und Ex-Fraktionschef Mützenich eine Wiederannäherung an Russland. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
In dem sechsseitigen Papier verlangen die Unterzeichner eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen zu Russland und sprechen von einer Zusammenarbeit. Sie kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Aus der Parteispitze heißt es in einer ersten Reaktion, solange Moskau das Ziel der Eroberung anderer Staaten verfolge, werde es keine Normalisierung der Beziehungen geben.
Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny de la Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist sie im Alter von 71 Jahren gestorben. Ingo Jansen, RBB 24.
De la Torre wurde 1954 in Peru geboren. Sie war Fachärztin für Kinderchirurgie, promovierte an der Berliner Charité und fing in den 1990er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es dient als Anlaufstelle für medizinische Hilfe, bietet aber auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung an.
In Berlin-Gatow ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger soll